Darf ich dir helfen?
Nein, nein, lass dir nicht helfen. Du brauchst dir nicht.
Ich würde dir aber gern helfen. Darf ich dir helfen?
Nein, du brauchst keine Hilfe.
Hey, ich habe dir schon so in so vielen Situationen geholfen. Erinnerst du dich? Vertrau mir einfach.
So viele Situationen, aber so viele Situationen, wo Gott nicht da war. Wieso solltest du ihm jetzt vertrauen? Du schaffst das schon.
Das stimmt nicht. Ich war immer bei dir. Erinnerst du dich?
Du brauchst ihn nicht. Los, probier's nochmal. Du schaffst das.
Hey, darf ich dir helfen?
Nein, das schaffst du alleine. Du brauchst Gott nicht. Und wenn du es nicht alleine schaffst, dann frag eben Menschen um Hilfe. Die können dir auch helfen.
Mit mir kannst du es schaffen.
Nein, du frag Menschen. Ja, siehst du, funktioniert doch. Alles gut. Du brauchst Gott nicht. Du schaffst das alleine. Sehr gut. Sieht doch gut aus.
Hey, gemeinsam können wir das schaffen. Darf ich dir helfen?
Du brauchst Gott nicht. Tu's nicht. Lass dich nicht auf ihn ein.
Darf ich dir helfen?
Tu's nicht. Nein. Nein.
Darf ich dir helfen? Vielleicht fragen das ja manche auch beim Puzzeln. Darf ich dir helfen? Bekanntlich gibt es ja Menschen, die sind begeistert, wenn so ein Bild zerschnitten ist in 1000 Einzelteile und sie dann Stunden damit zubringen, um diese Einzelteile wieder zusammenzufügen in mühevoller Kleinarbeit. Puzzleteilchen für Puzzleteilchen, bis das Bild vollständig ist. Wahrscheinlich gibt es ja unter uns auch so ein paar Puzzle-Liebhaber. Ich habe hier mal ein Puzzle mitgebracht, allerdings nicht mit 1000 Teilen, da würden wir ja noch länger sitzen, als wir jetzt schon sitzen, sondern ein Puzzleteil mit 4 Teilen. Was auf so einem Puzzleteil zu sehen ist, kann man oft nicht hundertprozentig sagen. Vermuten kann man es. Ja, was ist das hier? Vielleicht ein Himmel? Man weiß es nicht oder, tja, was könnte es sein? Meistens müssen dann noch andere Puzzle mit dazu, damit man sieht, was es sein wird. Jetzt sieht man es schon näher, mehr. Und jetzt sieht man es ganz schön. Vor 10 Tagen etwa kam dieses Bild über T-Online. Ich fand das so toll. Ein Seeengel. Habt ihr schon mal einen Seeengel gesehen? Ein durchsichtig schimmernde, farbenfrohe Kreatur fliegt mit eleganten Flügeln durch die Dunkelheit des arktischen Ozeans von Russland und verblüfft die Beobachter. Der Anblick dieses zauberhaften Wesens ist extrem selten. Tja, es ist ein Seeengel. Habt ihr schon mal gedacht, dass es so eine Kreatur gibt? Wahnsinn, wie unser Gott ist. Wunderbar. Genauso wie Puzzleteilchen verhält es sich mit unserer Jahreslosung. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Zwar ist sie nicht Bestandteil eines Bildes, dafür aber Teil einer Geschichte. Für sich genommen kann man zwar einiges erahnen, was der Satz uns zu sagen hat, Aber seinen eigentlichen klaren Sinn erhält er wirklich erst innerhalb der biblischen Erzählung, dem er aus Markus 9 entnommen ist. Im Laufe der Predigt erzähle ich die Geschichte, deswegen lese ich sie jetzt nicht vor. Aber für unsere netten Menschen mit iranischen Wurzeln habe ich mal die Geschichte in Persisch hier und lasse sie mal hier stehen, sodass sie also ganz genau wissen, was für eine Geschichte, um was für eine Geschichte es sich handelt. Dann kann man auch besser verstehen, worum es geht. Am Anfang dieser Geschichte steht ein knallharter Streit. 9 Jünger von Jesus streiten sich mit jüdischen Theologen, Schriftgelehrten genannt. Nur 2 sich streiten, freuen sich gewöhnlich Dritte. Inzwischen bildet sich eine riesengroße, neugierige Menschenmenge, denn Schaulustige gab es damals schon. Das ist nichts Neues. Grund des Streites bot ein Vater, der aus riesiger Verzweiflung die Jünger von Jesus um Hilfe bat. Der Vater war mit seinen Kräften am Ende. Neben sich stand sein Sohn, so etwas, um den sich alles drehte. Folgendes erzählte der Vater den Jesu-Jüngern. Es ist furchtbar. In unregelmäßigen Abständen bekommt mein Sohn so etwas wie epileptische Anfälle. Und das geht schon so lange, seit er Kind war. Kommt ein Anfall, dann reißt es meinen Sohn unkontrolliert zu Boden. Er zittert furchtbar, reißt die Augen auf, knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Schaum vor seinem Mund bildet sich. Und in unnatürlichen, unrhythmischen Bewegungen wälzt er sich am Boden. Ich habe es schon so oft miterleben müssen und weiß, ihn quält ein böser, sprachloser und stummer Geist. Furchtbar ist es, wenn er ihn in den Griff nimmt. Manchmal passieren solche Anfälle ausgerechnet dort, wo es gefährlich ist. Am Wasser. Oder dort, wo eine Feuerstelle ist. Ich glaube, dieser Geist will meinen Sohn töten. Dabei geht er so vor wie eine Katze mit der Maus. Und dann sagt der Vater, ich habe schreckliche Angst. Ich kann nicht mehr, helft mir. Für unsere Ohren heute ist das eine sehr befremdliche Schilderung. Mit Geistern und dergleichen haben wir es nicht so. Sind das nicht vielleicht doch epileptische Anfälle gewesen? Damals wussten die Menschen von psychologischen Erklärungsmöglichkeiten oder solcher Phänomene ja noch nichts. Und tatsächlich, heute weiß man, in der Mehrheit der Fälle handelt es sich bei so etwas um Epilepsie, eine Störung der Kommunikation der Nervenzellen im Gehirn. Epilepsie ist eine Krankheit, an der in Deutschland etwa 500.000 Menschen leiden. Nun darf man aber nicht den Fehler begehen, den biblischen Bericht auf eine rein medizinische Erklärungsebene zu stellen. Denn das wäre wirklich eine sehr willkürliche Entscheidung. Anhand wessen soll ich die treffen? Wir müssen dann glaubhaft erklären können, warum wir das tun. Dazu haben wir auch keinen Grund. Denn mehr als wir ahnen, machen Menschen auch Erfahrungen in dem Bereich, in dem sich unsere Geschichte bewegt. Auch heute, in unserer sogenannten aufgeklärten Zeit, gibt es Menschen, die glaubhaft von unerklärlichen Erfahrungen erzählen. Manche berichten von furchteinflößenden Spukerscheinungen in ihren Häusern. Andere erzählen in der Seelsorge von nächtlichen, bedrohlichen Begegnungen mit grässlichen Dämonen. Das kommt wirklich vor. Es gibt Menschen, die kämpfen mit schlimmen Gedanken, mit inneren Anweisungen, sich selbst umzubringen oder anderen Menschen zu schaden, durch tätliches Handanlegen oder auch durch Schwüre und Verfluchungen, die sie gegen andere Personen aussprechen sollen, bis hin zur sogenannten Besessenheit. Der lutherische Pfarrer Johann Christoph Blumhardt lebte von 1805 bis 1880, wurde, ohne dass er es darauf absah und es wollte, in seiner Pfarrstelle in Möttlingen bei Bad Liebenzell mit einer jungen Frau aus seiner Gemeinde konfrontiert, die an einer unerklärlichen Krankheit litt. Sie wurde ebenfalls von Krämpfen geplagt. Fremde Stimmen redeten aus ihr. 1,5 Jahre lang kämpfte der Pfarrer zusammen mit einer kleinen Betschar einen geistlichen Kampf um die Befreiung dieser Frau. Immer wieder erinnerte er Gottlieb in Titus, so hieß diese Frau, an Gottes Verheißungen und betete mit ihr und über ihr. In seinem Seelsorgebericht, den er im Anschluss an das kirchliche Konsistorium schickte, vermerkte er, dass Weihnachten 1843 endlich der Sieg errungen war. Mit dem Ausruf, Jesus ist Sieger, endete dieser Kampf. Diesen Bericht bezeichnete Blumhardt oder überschrieb Blumhardt mit Geisterkampf. Eins ist klar, durch Streit werden solche Dinge nicht gelöst. Wie traurig, der Vater musste erleben, wie die Jünger von Jesus kläglich scheiterten. Vielmehr lacht der Teufel darüber. Solange sich christliche Gemeinden über Musik streiten, Gottesdienstformen oder Moderationsstile, über ausgefeilte Technikspielereien oder sie sich in theologischer Haarspalterei verlieren, das sieht der Teufel gerne. Denn so bleibt sein zerstörerisches Treiben schön verborgen und unbehelligt. Und genau in so eine Situation hinein kommt Jesus zusammen mit Petrus, Jakobus und Johannes zurück. Sie waren noch beeindruckt von einem Gottesdienst zu viert auf einem hohen Berg. Unmittelbar davor wird diese Geschichte berichtet. Dort gab es zwar keine super Lobpreisband, keine JFCler, keine Outbreak-Band und auch die Opros waren nicht plötzlich erschienen. Dafür aber Mose und Elia. Und Jesus veränderte in diesem Gottesdienst sein Aussehen. Er wurde ganz hell und Licht auf dem Berg. Gottes Gegenwart war da. In Gottes Dasein bekommt alles einen himmlischen Glanz. Da trieft es wie ein frischer Morgentau von lauter Liebe Gottes. In so einem Augenblick bleiben wirklich keine Wünsche offen. Alles andere verliert auf einmal seine Bedeutung. Wer das schon mal erlebt hat, weiß, wovon ich rede. Auf einmal ist alles andere zweitrangig, wenn ich so eine Gotteserfahrung gemacht habe. Die Jünger strahlten Jesus an und sagten ihm, lass uns hier Hütten bauen, dir eine, Elia eine und Mose eine. Aber Jesus erinnerte sie, nein, wir haben unten noch einen Auftrag zu erfüllen, habt ihr das vergessen? Nachdem sie vom Berg runter waren, fanden sie sich mitten im Streit wieder bei den restlichen Jüngern, den Schriftgelehrten und mitten in der neugierigen Masse. Als die Leute Jesus sahen, erschraken sie eigenartigerweise, steht da im Bibeltext. Erschreckend ist tatsächlich der Gegensatz. Auf der einen Seite die trostlose, nichts bewirkende Gottesferne und auf der anderen Seite die alles durchdringende, dynamische Heiligkeit Gottes. Nachdem Jesus diese Situation erfasste, rief er aus, ihr Ungläubigen, wie lange muss ich euch noch ertragen? Wie lange muss ich noch bei euch sein, bis ihr endlich glaubt? Wir vom Unglauben gezeichneten Menschen können gar nicht erfassen, wie Jesus darunter gelitten haben muss. Es jammerte ihn, wie meilenweit, ja geradezu Lichtjahre, die Menschen um ihn herum von den Möglichkeiten des Glaubens entfernt waren. Für Jesus war das ermüdend. Total ermüdend, immer wieder von Menschen umgeben zu sein, die sich vom Unglauben gefangen nehmen ließen. Wie lange muss ich euch ertragen, ruft er. Hätten wir das von Jesus gedacht? Wenn schon Jesus ungläubige Menschen ermüdet, wie ermüdend ist das für Menschen in den Gemeinden heute? Da muss ich mir die Frage stellen. Ermüde ich vielleicht die anderen mit meinem Unglauben? Oder bin ich ein Mensch, von dem ermutigender und wirksamer und lebendiger Glaube ausgeht? So wie bei Jesus. Er ruft den Leuten zu, bring den Sohn zu mir. In dem Augenblick, als der Geist Jesus sah, heißt es in der Bibel, riss er den Sohn, warf ihn zu Boden, sodass er sich auf dem Boden wälzte. Schaum bildete sich vor dem Mund. Und Jesus fragte den Vater, wie lange hat er das schon? Und der Vater sagt, von Kindheit an. Wisst ihr, ein Kind begibt sich gewöhnlicherweise nicht selbst aktiv in den Einflussbereich finsterer Mächte, aber manchmal Erwachsene schon. Manchmal setzen Erwachsene sogar ihre eigenen Kinder oder Kinder finsteren Mächten aus. Das ist dann der Fall, wenn sie vor Kindern spiritistische Praktiken ausführen oder bewusst Kinder in diesen finsteren Bereich mit hineinnehmen, zum Beispiel durch Besprechen bei Krankheiten oder Geistheilen. Die Bibel warnt ausdrücklich vor diesen Dingen. Wie der Sohn da hineingeraten ist, wissen wir nicht. Aber der Vater beschwört Jesus, wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns. Und Jesus antwortet, du sagst, wenn du etwas kannst. Danach gieren die Menschen bis heute. Sie wollen sehen, dass du was kannst. Ihre Augen suchen nach den Könnern, auch heute noch. Und dann gibt es welche, die versprechen und sagen, ich kann's. Merkt ihr, das sind wir immer noch auf der Ebene von Spiritismus und Zauberei, der Vergötterung der Machbarkeit und des Menschen. Dabei geht es bei uns Christen nicht darum, ob wir können, sondern es geht darum, ob wir glauben. Nicht darum, ob wir können, sondern darum, ob wir glauben. Jesus sagt zu dem Vater, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Mit diesem Satz verändert Jesus die innere Erwartung des Vaters. Weg vom Können hin zum Glauben. Und an dieser Stelle sind wir im Zentrum dieser Geschichte angelangt. Der Vater schreit, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Damit lässt der Vater die Spannung heraus, in der er steht. Glaube gegen Unglauben, Vertrauen gegen Misstrauen. Das haben wir vorhin gerade im Anspiel gesehen. Tatsache ist nämlich, der Unglaube, auch in uns Christen, ist dermaßen resistent. Schlimmer als beim gegenwärtigen Coronavirus ist das Virus des Unglaubens. Es will uns immer wieder und immer wieder und immer wieder infizieren. Und damit meine ich nicht die Infragestellung, ob es Gott gibt oder nicht. Das ist für die meisten Christen kein Thema. Sondern es geht um den Unglauben, der uns immer wieder in die Versuchung bringt, eigentlich geistlich Dinge mit eigenem Können in die Hand zu nehmen. Das betrifft die Seelsorge, aber auch den Gemeindebau. Wenn wir Christen sagen, wir machen da mal, sollten wir uns immer fragen, auf welches Können bauen wir dieses, da machen wir mal? Ist das Bauen auf eigenes Können nicht der Grund, warum wir mit so vielen Aktionen scheitern? So kläglich, wie die Jünger damals gescheitert sind? Denn Dinge des Heils können wir nie mit unserem eigenen Können bewerkstelligen. Deshalb sagt Jesus auch im Gleichnis vom Weinstock, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir können nicht, es sei denn, wir glauben. Über alles andere lacht der Teufel. Welcher Realitätssinn steckt in dem Gebet des Vaters? Jeder Christ unter uns sollte auch so realistisch sein, was sein eigener Glaube angeht. Denn es ist so, wir können nicht einmal glauben. Nicht einmal glauben können wir. Wir müssen immer wieder um Glauben bitten. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wir sind doch oft so glaubensarm, weil wir das vergessen haben. Ein Christ hat mal gesagt, dieses Gebet des Vaters ist zu einem meiner zentralen Gebete geworden. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wisst ihr, es laufen so viele Christen herum, die in sich verborgen diesen Virus eines tiefen Unglaubens mit sich herumtragen, indem sie auch noch andere Christen mit anstecken. Dieser Unglaube verursacht eine ganz schlimme Aussage und die lautet: Es hat doch sowieso keinen Sinn. Das ist tödlich und das ist wahrlich ermüdend. Und das ist so diabolisch, so genial spielt das dem Teufel in die Hände, dass er sich nur schadenfroh die Hände reibt. Nur wir dürfen uns heute wieder erinnern, bei einem, aber wirklich nur bei einem, bleibt dem Teufel das Lachen im Hals stecken. Wenn Jesus Christus auf den Plan tritt, dann vergeht dem Teufel das Lachen. Als der Geist, der den Sohn des Vaters im Griff hat, Jesus sieht, da wird er auf einmal rebellisch. Und dann bedroht Jesus den unreinen Geist und spricht zu ihm: Du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schreit der Geist und treibt es noch Ärger in dem Körper des Jungen und dann fuhr er aus. Und dann lag der Junge da wie tot, ganz still. Ja, die Leute, die interpretierten das natürlich auch wieder falsch. Ja, und dachten: Ah, der Junge ist tot. Der ist gestorben. Nein, nur die fremde Identität, die den Jungen beherrschte, war weg. Und Jesus griff ihn bei der Hand und richtete ihn auf. Das ist der Unterschied. Der Teufel tritt immer nieder. Er führt nichts Gutes im Schilde. Er spielt mit dem Menschen wie die Katze mit der Maus. Aber Jesus stellt den Jungen auf die Füße. Jesus verhilft ihm dazu, heil zu werden. Seine eigene, ihm von Gott gegebene menschliche Identität zu entfalten. Mit diesem Satz: Er stand auf, ist alles gesagt, oder? Als Jesus und die 12 Jünger dann unter sich waren, fragten sie Jesus: Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Das war auch oft unsere Erfahrung, oder? Warum konnten wir das nicht, dieses und jenes? Und Jesus antwortet: Diese Art kann durch nichts anderes ausfahren als durch Beten. Wenn wir uns fragen, ob wir glauben, dann müssen wir fragen, ob wir beten. Denn wer betet, wehrt sich gegen den Unglauben. Er wehrt sich gegen diesen destruktiven Satz: Es hat doch sowieso alles keinen Sinn. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wollen wir wirklich zum jüngsten Gericht bekennen müssen, weil wir sprachlos und taub gegenüber Gott waren? Deshalb konnten wir nichts bewirken. Es gibt Christen, die erwarten immer alles von anderen Christen. Damit muss Schluss sein. Fang an, von Gott zu erwarten. Und wenn du von Gott erwartest, dann betest du auch. Und wenn du betest, dann lernst du auch zu glauben. Verachte nicht das Kleine, das andere Christen im Glauben, aus dem Glauben heraus versuchen. Es ist ganz schlimm, wenn da manche so von oben herabschauen und sagen: Ah, was ist das schon? Jesus hat gesagt, dass unser Glaube manchmal so klein ist wie ein Senfkorn. Und dennoch bewirkt er etwas. Verachtet nicht die geringen Anfänge. Denn Jesus hat gesagt, das Reich Gottes beginnt ganz klein. Aber irgendwann wird es groß, wie ein Baum. Verachte nicht den einzelnen Menschen, die einzelne Begegnung, denn jeder Mensch ist ein Geschöpf von Gott. Willst du dich heute entscheiden, erstmalig oder wieder neu? Wir müssen uns ja immer wieder neu entscheiden, auch ich muss mich immer wieder neu entscheiden, ein Mensch des Glaubens zu sein. Heute wär's dran, wenn wir heute gerade auch diese Jahreslosung nochmal so vor unseren Augen haben, zu entscheiden: Ja, ich möchte ein Mensch des Glaubens sein. Und gegen den Virus des Unglaubens in mir und in dir vorzugehen, dann musst du auch lernen, ein Mensch des Gebetes zu werden. Dann gewöhn dir doch an, alles mit Gott zu besprechen. Jeden Einkauf, jedes Hobby, soll es sein, soll es nicht sein. Stiehlt es nur Zeit? Ist es sinnvoll? Damit sage ich nichts gegen Hobbys. Jeder sollte auch Hobbys haben. Aber ich soll mich das mit Gott bereden. Jede Investition in dein Haus, jede Begegnung mit den Menschen um dich herum. Frage Gott, was seine Prioritäten sind. Wir müssen als Gemeinde fragen, was sind deine Prioritäten für die Gemeinde? Was soll ich tun in der Gemeinde? Und beten wir regelmäßig für die Gemeinde. Wenn du auf diese Art und Weise dich neu entscheidest, persönliche geistliche Verantwortung aufzunehmen, dann werden wir auch ganz real und machtvoll Jesu Gegenwart erleben, da bin ich mir ganz sicher. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Amen.